Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Noch zweimal schlafen, dann ist es soweit. König Charles III. Wird am Samstag gekrönt und wir schauen mal auf die Edelsteine und Juwelen, die dann in der Krone glitzern werden. Und es interessiert uns natürlich auch, wo die eigentlich herkommen. Dann berichten wir von neuen Repressalien gegen die Kulturszene im Iran. Diesmal betrifft es den iranischen Filmemacher und Berlinale-Gewinner Mohammed Rasulov. Wir fragen, was das ist, die Antigone-Zeit. Der ukrainische Dramatiker Pavlo Arie hat den antiken Stoff für das Schauspielhaus Zürich ins ukrainische Butscha verlegt.
Wir versuchen, unsere Welt zu erklären durch diese Frauengeschichte. Und Antigone ist eine Frau, die hat Nein gesagt.
Und dann laden wir Sie ein in die Welt einer Frau, die Ja sagt, zumindest zu bunten Farben. Wir besuchen die große Sarah Morris-Retrospektive in Hamburg. Die Erleichterung war groß, als vor mehr als einer Woche die Nachricht kam, der iranische Filmregisseur Jafar Panahi dürfe den Iran verlassen, nach 14 Jahren Reiseverbot. Doch auf die Erleichterung folgte heute die Ernüchterung. Panahis Kollege Mohammed Rasulov, Berlinale-Gewinner von 2020, darf das Land nicht verlassen und damit auch nicht die Filmfestspiele von Cannes besuchen. Dort ist er Jurymitglied. Gilda Sahibi ist Journalistin und Autorin und beobachtet die Entwicklung im Iran. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Sahibi, die Organisation Human Rights Activists News Agency vermutet, dass mit dem Ausreiseverbot eine Teilnahme des kritischen Regisseurs an den Filmfestspielen von Cannes verhindert werden sollen. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Ja, also diese Kalkulation spielt in dem, was das Regime macht, eigentlich immer eine Rolle, weil sie Angst haben vor schlechter Presse, vor Kritik. Und davon kann man ausgehen, dass er die geübt hätte, wenn er nach Cannes gefahren wäre. Deswegen kann es sehr gut sein, dass es ein Grund ist.
Wie wird denn das Ausreiseverbot für den Regisseur begründet?
Also ich weiß gar nicht, was die offizielle Begründung ist. Ich weiß nur, dass er jetzt gerade heute Nachmittag es bestätigt hat, dass er dieses Ausreiseverbot hat, ein offizielles. In der Regel begründen sie das auch nicht besonders. Sie brauchen ja auch keine Begründung. Und selbst wenn sie eine geben, dann reimen sie sich was zusammen. Von daher ist es auch so ein bisschen immer Wohlfall, das überhaupt zu wiederholen, was das Regime jetzt als offizielle Begründungen angibt, weil die sind sowieso nicht richtig. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es auch in dem Fall, weil Rasulov ist ja dafür bekannt, auch dass er kritisch ist, wirklich darum geht, eine kritische Stimme zum Schweigen zu bringen.
Wie würden Sie sagen, passt das zum gerade aufgehobenen Reiseverbot von Jafar Panahi? Ist das reine Willkür?
In dem Fall glaube ich gar nicht so. Also es gab ja auch ein Foto von Panahi und seiner Frau, wie sie am Flughafen wahrscheinlich in Paris angekommen sind vor ein paar Tagen. Das hat die Frau dann auch auf Instagram gepostet. Da gab es tatsächlich auch im persischen Twitter sozusagen Diskussionen darüber, dass es total schädlich ist, weil das eben wieder, ja, also halt Hilfe fürs Regime ist. Also schaut mal, die sind gnädig und sie lassen ihn ausreisen, diesen bekannten Regisseur. Ich persönlich verstehe es natürlich, wenn man nach Jahren endlich draußen ist, dass man das auch zeigen will. Also das meine ich gar nicht, dass er und seine Frau das so gemeint haben. Aber natürlich in der Propaganda des Regimes spielt es eine Rolle und hilft ihnen natürlich. Von daher kann ich mir sogar vorstellen, dass diese zwei Sachen verbunden sind. Also dass sie auf der einen Seite gezeigt haben, schaut mal milde, er darf nach 14 Jahren endlich aus dem Land raus. Und auf der anderen Seite, und vielleicht war ihnen das in dem Fall einfach wichtiger, haben sie den Regisseur, der eben in Cannes in der Jury sitzen sollte, nicht rausgelassen.
Die beiden, Panahi und Rasulov, saßen 7 Monate im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Rasulov wurde ja erst im Februar entlassen und Panahi, das wissen wir, Sie haben es ja auch gerade erwähnt, war in den Hungerstreik getreten. Wie haben die beiden die Haft verkraftet?
Das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also augenscheinlich geht es ihnen gut. Ich habe auch den Eindruck, dass gerade prominente Gefangene eher nicht klagen. Also das ist das, was ich beobachtet habe in den letzten Monaten, dass die Menschen, die dann rauskommen, dass sie eher Stärke signalisieren wollen und dass sie Resilienz signalisieren wollen. Und ich habe auch bei den beiden nichts anderes wahrgenommen.
Auf diese beiden international bekannten Regisseure schaut ja gewissermaßen die Welt, aber im Land geht ja die Unterdrückung von jeglichem Protest weiter. Sie haben auf Twitter auf 4 Schauspielerinnen aufmerksam gemacht, die sich vor Gericht verantworten müssen. Was genau wird denen vorgeworfen?
Diese vier haben eben auch in der Öffentlichkeit sich ohne Schleier gezeigt, ohne Hijab, teilweise das auch fotografieren lassen und in den sozialen Netzwerken die Bilder gesetzt. Teilweise waren sie auch schon dafür in Haft im Herbst. Und man muss dazu wissen, dass das iranische Regime, das wurde jetzt enthüllt vor 1-2 Wochen über die BBC, dass sie zu Beginn der Proteste im September eine Art Taskforce aufgesetzt haben, die dann in ein Komitee übergegangen ist, wo man sich um prominente Persönlichkeiten kümmert, in Anführungsstrichen. Also wo man dort entscheidet, wie setzen wir die unter Druck, wie kann man die kontrollieren, weil sie eben besonders Angst davor haben, dass Leute aus der Kultur, aus dem Sport, einfach aus der Musik, dass die sich offen gegen das Regime stellen. Das ist für die ein großer Schaden für die PR sozusagen. Und deswegen spielen eben SchauspielerInnen oder eben Regisseure, wie wir gerade gesprochen haben, eine große Rolle in der gesamten PR-Strategie des Regimes. Und diese vier sollen eben jetzt auch offiziell angeklagt werden dafür, dass sie sich öffentlich ohne Kopftuch gezeigt haben.
Weiß man, was ihnen dann droht?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht allzu hohe Strafen, würde ich jetzt mutmaßen, einfach aus dem Grund, weil sie eben so prominent sind. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, schon seit vielen Jahren, aber auch in den letzten 7 Monaten, dass Menschen, Oppositionelle, Menschen, die sich gegen das Regime stellen, die einen bestimmten Bekanntheitsgrad überschreiten, dass die nicht offen und schwer bestraft werden in der Regel, weil einfach Angst ist, dass es einen Aufschrei gibt, dass es dann wieder Proteste gibt. Also als Beispiel Sherwin Hajipour, der dieses bekannte Lied Baloye gesungen hat, dafür auch einen Grammy bekommen hat, der wird nur beobachtet sozusagen. Er wird zwar unter Druck gesetzt, aber er ist nicht in Haft, er ist nicht mehr im Gefängnis. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass die Strafen für die 4 Schauspielerinnen auch nicht allzu hoch sein werden.
Aber gleichzeitig sitzt einer der bekanntesten Rapper im Iran in Haft, Tumaj Salehi, immer noch ohne Urteil, nachdem er bei einer Demonstration festgenommen wurde. Was weiß man über ihn?
Ihm soll es körperlich, gesundheitlich sehr, sehr schlecht gehen. Man hat eigentlich keine Informationen über seinen Gesundheitszustand. Er soll sehr schwer gefoltert worden sein. Er soll auch ein Auge verloren haben, gebrochene Knochen. Und dazu muss man wissen, dass er wirklich schon seit langer Zeit, schon vor den Protesten, aber auch nachdem die Proteste begonnen haben, sehr, sehr hart das Regime kritisiert. In seinen Songs, in seinen Raps, in seinen Musikvideos, dass er wirklich unfassbar kritisch mit diesem Regime ist. Das ist natürlich nochmal eine andere Stufe, als das Hijab abzunehmen und dafür auch sehr beliebt ist bei den Menschen im Iran. Er ist einer der bekanntesten Rapper des Landes und deswegen ist die Härte einfach nochmal ein Stück größer. Also er wurde einmal gefragt, da hat man ihn auf Video aufgenommen, was müsste passieren, dass du aufhörst, das Regime zu kritisieren in deiner Kunst? Und er hat gesagt, ich müsste sterben. Also er ist wirklich ein ganz knallharter und sehr starker Gegner dieses Regimes. Dafür wird er eben jetzt gefoltert, deswegen geht es ihm so schlecht, deswegen gibt es auch da nicht unbedingt eine Aussicht, dass er rauskommt. Und da sage ich ehrlich gesagt immer, er bräuchte auch im Ausland nochmal mehr Prominenz. Also er bräuchte auch so einen Musikpreis, also weil tatsächlich ist es so, dass diese Preise schützen. Also so banal es klingt, aber dieses iranische Regime funktioniert so, weil sie es sich dann nicht mehr leisten können, diese Menschen zu töten oder zu foltern. Und Sherwin Hajipour habe ich gerade erwähnt. Und deswegen hoffe ich tatsächlich, dass sein Fall auch nochmal bekannter wird und dass er geschützt ist, weil er ist wirklich eine der wichtigsten Stimmen in diesem Land.
Frau Sahebi, wir haben hier ein Fazit vor ein paar Wochen auch über die Vergiftung an Mädchenschulen gesprochen. Sie erzählten damals, dass eine objektive Überprüfung in den Laboren unterbunden wird und dass man doch stark davon ausgeht, dass diese Vergiftung als Einschüchterung der Mädchen und Frauen gedacht ist, die ja besonders stark protestieren gegen das Regime. Weiß man inzwischen mehr über die Hintergründe?
Nicht wirklich, also zumindest nicht, was für ein Gift dort benutzt wird. Es gibt aber, das hatte auch die Exil-Opposition, die sich 1500 Taswil nennt, vor ein paar Wochen gemeldet, dass sie versuchen, Kleider und Proben ins Ausland zu bringen, um die dort zu untersuchen. Und es gibt Bestrebungen im Ausland, eben diese Toxikologie durchzuführen, die im Land eben nicht möglich ist und unterbunden wird. Man weiß eigentlich nur, dass diese Angriffe weitergehen. Eine Bekannte von mir, ihre Tochter, die Schule ihrer Tochter war jetzt zum zweiten Mal betroffen schon. Zumindest war die Tochter beim zweiten Mal nicht körperlich betroffen, beim ersten Mal schon. Das braucht, glaube ich, einfach noch Zeit, weil, wie gesagt, das ist ein Staat, der komplett in der Kontrolle des Regimes ist, der auch die Labore, die Untersuchungen kontrolliert. Und es gibt aber schon Bemühungen, diese Proben nach außen zu bringen, damit dort ein bisschen Aufklärung betrieben werden kann.
Das sagt Gilda Sahebi, sie ist Ärztin, Autorin und Journalistin und wir sprachen über das Ausreiseverbot für den Filmemacher Mohammed Rasoulov und über die aktuelle Situation im Iran. Frau Sahebi, ganz herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Am Samstag ist es soweit. König Charles III. Und Camilla werden gekrönt. Ihnen wird also eine Krone auf den Kopf gesetzt. Für König Charles ist das zum Beispiel die sogenannte St. Edward's Krone. Sie ist aus purem Gold, circa 30 cm hoch und wiegt mehr als 2 Kilo. Geschmückt ist sie mit Rubinen, Amethysten und Saphiren und damit gilt diese Krone als Herzstück der britischen Kronjuwelen. Sie erinnert aber auch an die historischen Wunden, zum Beispiel an die koloniale Expansion der britischen Monarchie und deren Folgen. Und dass diese noch lange nicht verheilt sind, das ist King Charles natürlich bewusst.
Ich kann meine persönliche Trauer über das Leid von so vielen Menschen nicht beschreiben, während ich mich immer mehr mit den anhaltenden Auswirkungen der Sklaverei auseinandersetze. Für eine gemeinsame Zukunft, die all unseren Bürgern zugutekommt, müssen wir neue Wege finden, um die Vergangenheit aufzuarbeiten.
Tja, soweit der König beim Ruanda-Commonwealth-Gipfel 2022. Aber was folgte aus diesen Worten konkret? Jetzt zum Beispiel vor dem Jahrhundertereignis, da ist eine Debatte entbrannt um einige der Krönungsjuwelen und welche das sind. Und warum ihr Einsatz umstritten ist, das will ich jetzt von Dirk Sindram wissen. Er ist Kunsthistoriker und war bis vor 2 Jahren der Direktor des Grünen Gewölbes der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Er hat also den spektakulären Juwelendiebstahl dort auch miterleben müssen. Schönen guten Abend, Herr Sindram.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Eins der stärksten Symbole der britischen Kolonialherrschaft ist ein Diamant namens Koh-i-Noor. Für mich war das bislang nur eine Stiftmarke. Er kommt aus Indien. Und war bislang Teil der Königskrone. Dieser Stein ist umrankt von Mythen und schaurigen Geschichten. Was ist denn das für ein Stein?
Ja, der Koh-i-Noor hat schon etwas von einem Plot für eine Netflix-Serie. Das kann man nicht anders sagen. Damit könnte man sehr viele Leute erfreuen. Es ist erstmal ein wunderbarer Diamant. Heute von 108,93 Karat. Also das ist 21,8 Gramm schwer. War mal größer gewesen und hat eine ganz, ganz lange Geschichte. 1304 ist er das erste Mal erwähnt, also schon vorher irgendwo in Indien gefunden worden, denn damals fand man bis Mitte des 18. Jahrhunderts alle Diamanten in Indien und nicht in anderen Teilen. Und in dieser 720 Jahre alten Geschichte ist der Teil sowohl der indischen, der afghanischen, der persischen, der Sikh-Geschichte, also im Grunde der ganze Bereich, ist davon geprägt, dass immer wieder ein anderes Volk, ein anderer König, ein anderer Kaiser ihn eben an sich gebracht hat und ihn als sein eigenes Hoheitszeichen dann gezeigt hat. Der letzte Kaiser war eine Kaiserin, nämlich Victoria von England. Ihr ist dieser Stein durch die britische East India Company 1850, also zu einem großen Jubiläum, die gerade angefangen hat mit ihrer langen Regierung, eben auch geschenkt worden. Und er ist natürlich umstritten, weil er in seiner Geschichte nach Indien, nach Persien, nach Afghanistan gehört. Und da ist er eben ein wunderbares, wenn man das so sagen darf, und vor allem eben ein sehr zutreffendes Symbol für das, was England in den letzten 200 Jahren auch gewesen ist, nämlich eines der größten Kolonialreiche der Welt.
Das heißt, dieser Stein hat eine ziemlich blutige Geschichte und es gab auch schon Rückgabeforderungen von indischer Seite. Gab es denn darauf Reaktionen von britischer Seite?
Soweit ich das weiß, reagieren die Briten da also eher schmallippig. Nicht nur, was diesen Stein anbelangt, das ist natürlich ein großartiger Edelstein, aber ich meine, das halbe Victorian Orbit Museum und das halbe britische Museum könnte eigentlich auch an anderer Stelle gezeigt werden, nämlich da in den Herkunftsländern, aus denen die Objekte kamen. Und vor allem ist es ein bisschen schwierig, weil sich gleich zwei darum streiten. Es ist ein Stein, der zum Schluss im Punjab gewesen ist bei den Sikhs. Und dieses Punjab teilen sich heute zwei nicht gerade miteinander befreundete Länder, nämlich Indien und Pakistan. Also da braucht man wahrscheinlich wirklich sehr viel Diplomatie und vielleicht nochmal 150 Jahre, um da eine Lösung zu finden.
Ist die Geschichte also auch der Grund dafür, dass der Koh-i-Noor jetzt wahrscheinlich bei der Krönungsfeier gar nicht zum Einsatz kommt?
Ich denke, man ist da schon vorsichtig und Prinz Charles und Camilla wissen, was sie auf dem Kopf tragen könnten und tragen. Und deswegen wird man auf den Koh-i-Noor verzichten. Aber trotzdem ist er eben ein Teil der britischen Geschichte und für jeden sichtbar, auch ausgestellt, dann im Juwelengewölbe im Londoner Tower.
Auch umstritten sind die Diamanten Cullinan 3 bis 5. Die hat die Queen ja öfter als Brosche getragen. Was ist das Problem mit diesen Steinen?
Die Diamanten, die aus dem Cullinan herausgetrennt worden sind, sind alle ein klein wenig umstritten. Das liegt daran, dass sie 1905 dieser Cullinan als größter reiner Diamant der britischen Kolonie Transvaals gefunden worden ist. 3100 Karat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das sind nahezu ein Kilo ist es also dann gewesen. Und in der Premier Mine of Cullinan dann entdeckt und dem damaligen König geschenkt wurde zum Geburtstag. Ist doch ein nettes Geschenk. Edward VII. Bekam es und dann wurde der Cullinan oder dieser Stein eben getrennt in ganz verschiedene, unter anderem eben den Cullinan I, den großen Stern von Afrika. Schon alleine der Name zeigt eigentlich, dass es sich dabei um damalige Zeit ein positiver kolonialer Gedanke nach dem damaligen Verständnis gehandelt hat. Und der ist ja heute im königlichen Zepter zu sehen, tropfenförmig. Nochmal kurz, der Koh-i-Noor ist so 108 Karat schwer und der Cullinan 530 Karat, also das Fünffache gut von dem Ganzen. Also wirklich ein großer Stein, der immer noch zu den großen Edelsteinen-Diamanten zählt. Und dann gibt es noch andere Steine. Cullinan 3 ist also so 94 Karat schwer, 463 Karat. Das sind also schon große Steine, also gerade auch für das Verhältnis des 18. Jahrhunderts. Aber nun sind wir ja im 19., beziehungsweise sogar am Beginn des 20. Jahrhunderts, 1905. Das heißt in diesem Falle beim industriellen Abbauen. Und wenn Sie sich mal die Liste anschauen, gibt es ja auch im Internet zu sehen, der größten gefundenen Steine, dann sieht man, dass gerade in den letzten 10, 20 Jahren große Diamanten gefunden wurden in den industrialisierten Minen der heutigen Zeit, wie sie also nahezu an den Cullinan herangehen, also über 1000 Karat schwer. Das ist etwas, was also, glaube ich, eigentlich zu Unrecht kritisiert wird, weil schon 1905 war das also ein industrieller Abbau.
Aber genau diesen Cullinan I, diesen großen Stern von Afrika, den fordert Südafrika jetzt zurück. Das ist zumindest eine Nachricht, die uns heute erreicht hat. Und auch aus anderen ehemaligen britischen Kolonien kamen von Indigenen Forderungen nach Entschuldigung und Wiedergutmachung. Indigene aus 12 Commonwealth-Staaten fordern finanzielle Entschädigung und die Rückgabe gestohlener Kulturschätze, zum Beispiel aus Australien, Kanada, Neuseeland, Papua-Neuguinea und mehrere karibische Staaten. Wird also die Krönung eine neue Debatte über Raubkunst auslösen?
Ich denke schon. Ich denke schon. Wir sind voll in der Debatte drin. Also angefangen von den Benin-Bronzen über vieles, was sich also im Humboldt-Forum befindet. Und England oder Großbritannien, aber auch die Niederlande und Belgien haben da noch gar nicht angefangen mit dieser Debatte. Und da muss noch einiges kommen. Da wird auch noch einiges kommen.
Wie könnte sich denn Charles, der neue König, jetzt geschickt dazu verhalten aus Ihrer Sicht?
Er kann eigentlich nichts anderes machen, als eben eingestehen, dass es eine Geschichte gibt, dass diese Geschichte eben schmerzlich gewesen ist. Übrigens nicht nur für die indigenen Völker, sondern auch für sein eigenes Volk. Denn also auch da war eine starke Knechtschaft, also bei Arbeitern gerade im 19. und 20. Jahrhundert zu sehen. Also insofern ist das etwas, man muss sich der Geschichte stellen. Man kann diese Geschichte nicht ändern. Mehr im Nachhinein, aber man muss sich der Geschichte stellen und man muss also auch sich in den Kunstwerken oder den sakralen Objekten, die es ja fast sind, diese Kronen, dann sich auch dieser Geschichte dann stellen.
Das sagt Dirk Sündram, bis 2021 Direktor des Grünen Gewölbes der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, über die Kronjuwelen des britischen Königs Charles III. Herr Sündram, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch. Wiederhören.
Und die mediale Berichterstattung der Krönungsfeier, die beschäftigt uns dann natürlich am Samstag auch hier in Fazit. Und für alle Fans der Royals, die es gar nicht mehr abwarten können, die können sich die Zeit mit einem neuen James-Bond-Roman vertreiben. Der ist heute in Großbritannien erschienen und darin muss 007 den Monarchen vor einem Attentat während der Krönungsfeier bewahren. Die Handlung des Romans, deutscher Titel, Im Geheimdienst seiner Majestät, die spielt übrigens genau 2 Tage vor der Krönung. So geht Marketing. Wir leben in Antigone-Zeiten, das sagt der ukrainische Dramatiker und Chefdramaturg des Kiewer Left Bank Theaters Pavlo Arie. Und es fällt tatsächlich auf, das antike Drama um die Königstochter Antigone, die sich dem Befehl des Vaters Kreon widersetzt und den toten Bruder beerdigt. Diese 2500 Jahre alte Tragödie von Sophokles, sie hält derzeit für viele Krisenerzählungen der Welt her. Milo Rau hat gerade im Amazonas die Antigone mit der Bewegung der brasilianischen Landarbeiter ohne Boden verknüpft. Und jetzt verlegt also Pavlo Arie den Stoff ins ukrainische Butscha, also den Ort, an dem das russische Militär Kriegsverbrechen an Zivilisten verübte. Heute Abend gab es die Uraufführung am Schauspielhaus Zürich, Antigone in Butscha, inszeniert vom ukrainischen Regisseur Stas Sirkov. Und fürs Fazit Hörerpublikum saß im Theater Theaterkritiker Christian Gampert. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Was ist denn diese neue Antigone für eine Figur?
Ja, das ist eine Züricher Pressefotografin, die ihrem relativ satten Leben in der Schweiz entfliehen will und in die Ukraine reist. Und dort, wenn man das so platt sagen kann, einer Frau dabei hilft, ihren auf der Straße liegenden toten Mann zu beerdigen. Das heißt, die Hauptbewegung ist dazu, ist eigentlich die, diese Frau dazu zu bringen, den Tod ihres Mannes überhaupt wahrzunehmen, weil sie völlig traumatisiert ist. Aber es fängt eigentlich ganz anders an. Es fängt an mit einer Paartherapie. Die Fotografin mit ihrem Mann als aufgespeedetes Paar auf der Couch und das führt natürlich in eine völlig andere Richtung. Aber die beiden wollen ein Kind haben oder wollen angeblich ein Kind haben und gehen deshalb zur Paartherapie. Die Frau flieht in die Ukraine und was dort geschieht, wird filmisch eingespielt und dieser Film ist dann der Hauptteil der Inszenierung.
Wir können mal einen kurzen Ausschnitt hören.
Sie erklärten mir, dass Sie morgen jeden durchlassen würden. Jetzt aber sei es noch gefährlich. Überall seien Minen. Dann wurde plötzlich der Befehl zum Weiterziehen erteilt. Es gab ein Gedränge. Plötzlich fand ich mich am Ende des Konvois wieder. Da war ein Krankenwagen. Verzweifelt log ich die Sanitäter an, dass man mir gesagt hätte, ich soll mich in ihren Wagen setzen. Aus irgendeinem Grund glaubten sie mir, ich habe gegen alle Regeln, die es gibt, verstoßen. Regeln der persönlichen Sicherheit, Regeln für ausländische Pressevertreter, Regeln der Ethik.
Ist das denn die Fotografin, die wir hier hören?
Ja, das ist die Fotografin, die sich natürlich in einer ganz schwierigen Situation da befindet, weil sie ja unparteiisch bleiben soll. Und aber natürlich das psychisch überhaupt nicht kann, sondern identifiziert ist mit den Opfern. Es gelten bestimmte Regeln für Pressefotografen, die in diesen Gebieten eben sehr schwer einzuhalten sind. Und es wird am Ende auch so eine Art Gerichtsprozess simuliert, wo dann nochmal gefragt wird, haben Sie das auch wirklich mit Ihren eigenen Augen gesehen? Können Sie das wirklich bezeugen? Haben Sie die Leichen gesehen? Wo lagen die denn genau? Also diese Problematik wird auch aufgemacht, wie schwierig es ist, dann Kriegsverbrechen tatsächlich aufzuklären und die Täter zu verurteilen. Aber das Wesentliche an diesem Abend ist diese filmische Einspielung der Beziehung zwischen der Pressefotografin und einer im Keller hockenden ukrainischen Frau, gespielt von der unglaublichen ukrainischen Schauspielerin Vyatlina Biblev, die nur ukrainisch bzw. russisch spricht. Das wird dann alles mit Untertiteln natürlich gezeigt. Und die Beziehung dieser beiden Frauen nimmt den Großteil des Abends ein. Und das ist unglaublich gemacht, weil man auf einmal merkt, wir haben überhaupt keine Ahnung, was Krieg ist. Wir sehen so dokumentarisch auch Aufnahmen, aber das ist alles viel weniger stark als das, was diese Schauspielerin über ihren Schmerz erzählt. Die nimmt tatsächlich die Gelegenheit wahr, hier in Zürich, das ja als Emigrantentheater im Zweiten Weltkrieg auch bekannt geworden ist, einem relativ gut situierten Publikum mal zu erzählen, was es mit einem macht, wenn man auf der Straße lauter Leichen liegen sieht und wenn das der eigene Mann ist. Und sie weigert sich zu akzeptieren, dass er tot ist. Im Gespräch mit der Fotografin, gespielt von Lena Schwarz, die das unglaublich flexibel macht von dieser ziemlich hochgekochten Beziehungskiste mit ihrem Mann, dann runterzukommen in dieses Kriegsszenario, wird sozusagen ein Familienleben, eine andere Paarbeziehung zurückgespult und also quasi therapeutisch auch der Ukrainerin klargemacht, dein Mann ist wirklich tot und wir gehen jetzt raus und wir müssen ihn beerdigen. Versuch es zu akzeptieren. Und gleichzeitig ist der Mann der Fotografin zu Hause, wartet auf die Frau und imaginiert sich ein Kind, das er mit der Frau eigentlich haben wollte. Also der Autor Pavlo Arie schachtelt da ziemlich viele Dinge ineinander, auch Zeitebenen. Es kommt auch ziemlich viel Bibel und Antike vor. Aber der Hauptteil des Abends ist diese Leistung dieser Schauspielerin Viatlina Bibliw, die wirklich unheimlich nah an das Publikum rangeht, die ihre Emotionalität gar nicht ausstellen muss. Das ist für sie die Gelegenheit, einfach zu erzählen, schaut mal, wie es uns geht. Und wenn wir immer vom Strasberg-Studio reden, wo Emotionen spielen gelehrt wird, dann ist das hier was ganz anderes. Das ist viel ehrlicher, direkter, und sie spricht dann auch das Publikum direkt an und sagt, schaut zu, was hier passiert. Wir werden uns selbst verlieren, wir werden unsere Werte verlieren. Geht an die Front, helft uns und so weiter.
Stas Sirko und der Textautor Pavlo Arie hatten ja angekündigt, auch die Reaktion des europäischen Publikums auf den Ukraine-Krieg zu hinterfragen. Bei allem, was ich jetzt von Ihnen höre, Herr Gambert, hat das funktioniert?
Also früher hätte man gesagt, ja, das ist ein bewegender Abend, aber auch wenn das platt klingt, das Publikum war deutlich angenockt, wenn ich das so sagen darf. Diese Schauspielerin Viatlina Bibliw geht wirklich sehr nah an das Publikum ran und also ich habe selten ein so gut situiertes Premierenpublikum gesehen, das so stehend Applaus aus moralischen Gründen gespendet hat, wie hier. Die Inszenierung, da kann man natürlich drüber diskutieren, dass diese verschiedenen Ebenen zu weit ausgewalzt sind, aber das alles verblasst gegen die Leistung dieser Schauspielerin, die den Hauptteil des Abends bestreitet.
Antigone in Butscha von Pavlo Arie, inszeniert von Stas Sirkov an Züricher Schauspielhaus und für uns gesehen von Christian Gambert. Herr Gambert, ganz herzlichen Dank.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen Prozess wegen Plagiatsvorwürfen in New York gewonnen. Ein Geschworenengericht sprach den 32-jährigen Singer-Songwriter in einem Zivilprozess von dem Vorwurf frei, für seinen Hit Thinking Out Loud rechtswidrig beim Soul-Klassiker Let's Get It On von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973 abgekupfert zu haben. Antje Passenheim.
Das war eine Nervenprobe für den britischen Popstar. Gegen ihn geklagt hatten die Erben von Musiker und Produzent Ed Townsend. Townsend hat Let's Get It On mit Marvin Gaye geschrieben und die Erben hatten behauptet, es gebe frappierende Ähnlichkeiten und offenkundig gemeinsame Elemente zwischen Let's Get It On und Sheerans Thinking Out Loud. Die eigentliche Frage war, sind Akkordfolgen urheberrechtlich geschützt? Und das sind sie in diesem Fall nun nicht. Und jetzt kann sich Ed Sheeran ganz in Ruhe auf seine bevorstehende Tournee vorbereiten und auf die Veröffentlichung seines neuen Albums.
Italienische Forscher wollen eines der verbliebenen Rätsel um das Gemälde der Mona Lisa von Leonardo da Vinci gelöst haben, nämlich um welche Landschaft es sich im Hintergrund handelt. Der Kunsthistoriker Silvano Vincenti berichtete, dass dort die Romito-Brücke von Laterina, einem Ort in der Toskana, zu sehen sei. Der Wissenschaftler sagte in Rom, dass heute nur noch ein Teil der Brücke erhalten sei. Vincenti ist aber überzeugt, dass der Künstler jene Brücke malte, die er Anfang des 16. Jahrhunderts selbst häufig gesehen habe. Das Wiener Burgtheater will sich in der letzten Saison von Intendant Martin Kuschei gegen alle rechten Strömungen positionieren. Angesichts der aktuell großen Beliebtheit der rechten FPÖ und jüngster Erfahrungen mit Korruption, Lüge und Hass in Österreich komme auf die Künstler eine besondere Rolle zu, sagte Kuschei heute bei der Vorstellung des Spielplans für die Spielzeit 2023/24. Er steht unter dem Motto Aufwachen, bevor es wieder finster wird. Kuschei wird im Herbst Molières Komödie Der Menschenfeind inszenieren. Außerdem wird er bei Tennessee Williams Orpheus steigt herab Regie führen. Frank Castorf soll 35 Jahre nach der Uraufführung Thomas Bernhards Drama Heldenplatz auf die Bühne bringen. In München hat der Prozess gegen drei Klimademonstranten begonnen. Zwei von ihnen hatten sich im August in der alten Pinakothek am Rahmen eines Rubens-Gemäldes festgeklebt, einer hatte die Aktion gefilmt. Vor dem Amtsgericht München sind sie wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung angeklagt. Ein Angeklagter sagte, der bethlehemitische Kindermord von Rubens sei bewusst für die Aktion ausgewählt worden. Die Darstellung von Babys, die aus den Armen ihrer Mütter geraubt und ermordet werden, stehe für den Zukunftsraub der Jugend. Die Politik fahre alles gegen die Wand. Den Wert des vergoldeten Rahmens aus dem 18. Jahrhundert schätzen Kunstexperten auf rund 50.000 Euro.
Und jetzt besuchen wir Hamburg, genau genommen die Deichtorhallen dort. Da ist es seit heute ziemlich bunt. Zu sehen sind die Arbeiten der New Yorker Künstlerin Sarah Morris. Die 1967 geborene zählt zu den bekanntesten Malerinnen der Gegenwartskunst. Gezeigt werden natürlich ihre bekannten großflächigen geometrischen Rastergemälde. Die sehen immer so ein bisschen aus wie das gute alte Fernsehtestbild am Sendeschluss. Und darüber hinaus gibt es natürlich viel mehr. Es ist, so heißt es, die bislang größte Retrospektive und damit also auch eine Gelegenheit, weniger Bekanntes zu entdecken. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich schon mal umgesehen. Herr Probst, was für Entdeckungen konnten Sie denn machen?
Ja, das Frühwerk von Morris, glaube ich, ist nicht so bekannt wie diese großen Malereien jetzt beispielsweise mit diesen abstrakten farbigen Rasterstrukturen. Also diese frühen Malereien, das sind sogenannte Textpaintings, also Textmalereien aus den 1990er Jahren. Da hat sie so einzelne Begriffe aus den Medien herausgegriffen, wie zum Beispiel Liar, also Lügner, und die dann im Riesenformat auf die Leinwand lackiert in bunten Farben, und solche einzelnen herausgegriffenen Worte sollen in der damaligen Zeit einfach diese manipulative Macht kapitalistischer Presse deutlich machen. Und in einem nächsten Schritt geht sie dann von diesen großen Wortmalereien über zu Architekturbildern, also das heißt zu Fassaden, die so klein gewürfelt, abstrakt Hochhäuser sind. Da sind dann sozusagen einfach nur die Raster dieser Stockwerke und Fenster zu sehen, aber auch sehr bunt gemalt. Und im Grunde genommen versteht sie diese Hochhausfassaden, die sie so abstrakt dann malt, auch wie eine Sprache, nämlich die Sprache der Globalisierung, die sich in solchen Konzernzentralen niederschlägt. Und daran lässt sich dann in diesem Schritt, den sie da macht, von der Sprachmalerei zu der Hochhausfassadenmalerei, eigentlich ganz gut nachvollziehen, wie sehr eigentlich ihr Werk aus diesen technik- und globalisierungskritischen Debatten der 80er, 90er Jahre hervorgegangen ist.
Jetzt haben Sie gesagt, für Sie neu war dieses Frühwerk von Sarah Morris. Ist dieses Frühwerk denn auch eine richtige Neuentdeckung?
Nee, eigentlich nicht. Bekannt ist es natürlich so aus früheren, kleineren Ausstellungen mit ihrem Werk schon. Hier wird es jetzt erstmals so in einem echten Zusammenhang mit den späteren Werkphasen präsentiert. Eine echte Neuerung ist eigentlich, dass Sarah Morris sagt, sie wurde noch nie danach gefragt, mal ihr Archiv zu öffnen, also wie ihre Bilder entstehen. Und da sind tatsächlich einige interessante frühe Materialien zu sehen, nämlich wie sie Fotografien von Städten, von solchen Hochhäusern oder von Straßen so eben mit ihren typischen Rasterlinien überzeichnet, übermalt, überdruckt, so dass diese Rasterlinie wie so eine alles durchdringende Ordnung des Raumes und des Lebens wirkt. Und das sind sowas quasi wie Denkmodelle aus ihrem Archiv für die großen Gemälde, auf denen diese Raster dann ja quasi abstrakt oder halb abstrakt wieder auftauchen und gewissermaßen die Malerei prägen.
Jetzt hat Sarah Morris also ihr Archiv geöffnet. Was erfährt man denn über ihre Arbeit noch im Detail?
Ja, also hinter allem ist immer so eine stille Glut der Empörung. Aber trotzdem ist sie keine politische Künstlerin, die jetzt mit großen offensiven Botschaften arbeitet. Eher ist es das Gegenteil. Also diese abstrakte Formsprache ist eigentlich etwas, was die Realität für sich selbst sprechen lassen soll. Morris will als Künstlerin sozusagen dahinter zurücktreten. Und das wird eigentlich noch gesteigert durch ihre Filme, die sie in den letzten 10, 20 Jahren macht, die diese Realitätsanmutung also noch steigern und damit die Künstlerin nach ihrer Vorstellung noch unsichtbarer machen sollen. Und der Hintergrund ist wiederum, dass Abstraktion selbst eigentlich so etwas wie eine universelle Sprache der Kunst war, zumindest in der Moderne. Das ist die moderne Utopie. Abstrakte Formen erkennt und versteht man überall. Das ist diese große universalistische Idee der Kunst, die vom Kapitalismus dann gekapert wurde für Sarah Morris. Und sie bezieht das ganz direkt auf ihre eigene künstlerische Tätigkeit, wenn sie sagt... Ja, also diese ganzen Materialien und Hilfsmittel, die ich benutze, sagt, sie kommen ebenso aus der ganzen Welt, wie eben also die ganzen globalisierten Produktlinien und auch diese ganze Architektur. Kennen Sie zum Beispiel diese tolle Kurzgeschichte von Nabokov, in der er die Bestandteile eines Bleistiftes beschreibt? Die Mine kommt da vielleicht aus Chicago, das Holz aus Deutschland, das Radiergummi hintendran aus Peru. Also wenn Sie so denken, dann sehen Sie ganz schnell, dass sich die Dinge überall mit allen möglichen Himmelsrichtungen sozusagen verbinden.
All Systems Fail, so heißt die Ausstellung. Alle Systeme scheitern. Wie kann man diesen Titel denn in Bezug auf Sarah Morris und ihr Werk verstehen?
Ja, also tatsächlich habe ich in dieser Ausstellung zunächst mal den Eindruck, es ist eine prachtvolle Entfaltung, ein Hochamt ästhetischer Raumeroberung. Bis ins kleinste Detail ist alles von Sarah Morris durchkomponiert. Also ich kenne wenige lebende Künstlerinnen, Malerinnen, die das so unverwechselbar auch mit ihrer Bildsprache nach außen bringen und den Raum damit zu erobern. Insofern fragt man sich in der Tat, also wie verhält sich diese auf dem Kunstmarkt ja auch extrem erfolgreiche, teure Künstlerin, deren Werke sicher auch in vielen Konzernzentralen hängen, zu ihrem eigenen Status mit ihrem kapitalismuskritischen Grundansatz? Und darauf hat sie eine bemerkenswert kurze Antwort gegeben, wenn sie das Verhältnis von Kunst und Realität beschreibt.
You use reality, you use what you can. And you try to make it better.
Also, das heißt so viel wie, ja, du benutzt die Realität, du nutzt die Mittel, die du hast als Künstlerin, um sie, also die Realität, dann besser zu machen. Also kann man übersetzen wie mit, ich bewege mich in diesem Kunstsystem, ich entkomme ihm genauso wenig wie alle anderen dem System unserer Gesellschaft entkommen, aber ich benutze eben diese Realität als Material, um sie durch meine Kunst zu verbessern. Also das ist ja fast schon ein dialektischer Ansatz, also wo sie sich fast als Idealistin geriert. Man muss auch sagen, sie ist ja als Malerin gar nicht ausgebildet. Sie ist Autodidaktin und hat eigentlich kein Kunststudium absolviert, sondern stattdessen Semiotik und politische Philosophie. Also daher kommt vielleicht auch so ein bisschen diese kritische, theoretische Grundsicht von Malereifunktion. Alle Systeme scheitern. Das könnte man als Satz wie nach Frei nach Adorno nehmen. Es gibt quasi kein richtiges Leben im Falschen.
Carsten Probst über die bislang größte Retrospektive der New Yorker Künstlerin Sarah Morris, All Systems Fail. Vielen Dank, Herr Probst. Und diese Ausstellung ist zu sehen ab heute in den Hamburger Deichtorhallen noch bis zum 20. August. Und danach wandert sie weiter nach Krefeld und ins Kunstmuseum Stuttgart. In Graz geht die letzte Spielzeit unter Iris Laufenberg so langsam zu Ende. Ab Herbst dann wechselt die Intendantin ans Deutsche Theater in Berlin, wo sie Ulrich Kuhn ablöst. Und in die Abschiedsstimmung dürfte da ganz gut ein Stück passen, das sich mit Abschied befasst, allerdings mit einem ziemlich finalen. Inspiriert vom Coldplay-Song Death and All His Friends hat die 32-jährige Regisseurin Anja Wohlfahrt Menschen eingeladen, die beruflich oder privat mit dem Ableben und dem Jenseits zu tun haben. Morgen Abend ist die Premiere dieses Bürgerinnenbühnenstücks und Werner Ranacher hatte die Gelegenheit, bei den Proben dabei zu sein.
Ich selber bin seit 15 Jahren im Palliativbereich, im mobilen Team. Wir suchen eben Menschen zu Hause.
Ich mache Führungen auf dem Friedhof als Totengräber, als historischer Totengräber.
Ich bin da, weil ich 2021 im Juli eine Trauergruppe gegründet habe, aufgrund eines eigenen persönlichen Verlusts, eine Trauergruppe für junge Erwachsene, weil ich gemerkt habe, dass der Austausch mit Familie und Freunden zwar ganz nett ist, aber nicht auf Augenhöhe.
Renate Formanek, Albin Sampel und Charlotte Eisner-Eisenstein haben vor rund 3 Monaten am bisher womöglich ungewöhnlichsten Casting des Grazer Schauspielhauses teilgenommen. Weder Bühnenerfahrung noch eine einschlägige Ausbildung waren gefordert. Bloß mit dem Tod sollte man irgendwie zu tun haben, wie zum Beispiel Hermann Leiner.
Ich habe schon immer einen Hang gehabt zu Leichen. Ich habe lange auf der Neurochirurgie gearbeitet in Graz. Und gehe dann zufällig bei der Bestattung vorbei und habe gedacht, und jetzt gehe ich rein und sage, ob sie wen brauchen, und die brauchen auch immer wen. Und ich habe auch Freude dabei, das hört sich jetzt blöd an. Ich mache alles, ich hole die Leute ab, ich tue sie waschen, ich tue sie anziehen, aber das kannst du nur tun oder auch nicht. Ne?
Diese Erfahrungen, Erlebnisse und Erzählungen der letztlich 7 Teilnehmer an der Grazer Bürgerinnenbühne hat Regisseurin Anja Wohlfahrt gemeinsam mit ihrem Team zu einem Bühnentext verdichtet, der nun szenisch dargestellt wird.
Genau, das ist aus realen Gesprächen in der Probenphase entstanden. Also das sind auch alles Themen, die wir hier besprochen haben.
Das ist jetzt ungeplant, dass Sie anrufen. Normalerweise kommen wir persönlich vorbei. Ja, ihr Vater ist halt verstorben.
Death and All His Friends ist für alle Beteiligten auch ein emotionales Experiment.
Also ich glaube, wir haben immer wieder in der Gesamtgruppe Momente gehabt, wo es heftig war, aber wir haben versucht, das so gut als möglich in der Probe auch so zu gestalten, dass man jetzt nicht nur weint. Wir haben hier so Listen herumhängen, wo drauf steht, was tut uns gut. Auch mit dem Leben im Zusammenhang mit dem Tod, was möchte man denn auch Schönes tun oder was gibt es Schönes im Leben?
Sie haben einen Blasenkrebs. So habe ich donnerstags die Diagnose gekriegt und am Montag bin ich operiert worden. Und da habe ich mitgeschaut und ich war direkt erstaunt, dass das ein schöner Krebs war. Das schaut aus wie Seeanemonen. Das schwingt so drinnen in der Blasen. Das war schön zum Anschauen.
Andrea Kalloch ist Notärztin und damit regelmäßig mit dem Tod konfrontiert. Für sie ist die aktuelle Theaterarbeit fast so etwas wie Therapie.
Es ist vor allem wahnsinnig spannend, das einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, aus der künstlerischen Perspektive, mit ganz anderen Menschen sich zu diesem Thema auszutauschen, mit Nichtmedizinern. Ich glaube aber, dass es auch sein kann, und so ist es in meinem Fall, dass das so einen gewissen Kumulativeffekt hat und dass irgendwann der Punkt kommt, an dem man sich denkt, noch ein Patient, der stirbt, noch einmal Angehörige, denen ich mitteilen muss, dass jemand verstorben ist und es geht einfach gar nicht mehr.
Ich habe immer wieder telefonische Rufbereitschaft. Manchmal höre ich den Tod am Telefon. Stirbt ein Patient während meines Hausbesuchs, spüre ich eine Ehrfurcht in mir aufkommen. Ich bin diejenige, die aussprechen muss, der Tod ist eingetreten.
Anja Wohlfahrt hat als Regisseurin schon öfter mit Bühnenleiden gearbeitet.
Ich finde es wahnsinnig bereichernd, weil man wirklich aus der Blase rausgeht und ganz andere Eindrücke nochmal kriegt aus dem wahren Leben und nicht immer sich so im Theaterkreis dreht.
Ihre aktuelle Arbeit wird aber wohl oder übel auf das Grazer Schauspielhaus beschränkt bleiben müssen. Ohne die 7 Darstellenden ist das Stück auf einer anderen Bühne de facto nicht reproduzierbar.
Ich glaube, dass man das Projekt wiederholen könnte, dass aber dann was völlig anderes rauskommen würde, weil es natürlich die 7 Personen sind, um die es hier geht, die eine Gruppe sind, aber natürlich ihre Solo-Geschichten haben. Das wird wahrscheinlich so nicht nochmal rauskommen, selbst wenn man das Konzept nochmal verfolgt.
Es war aber auch gar nicht die Hauptintention, mit Death and All His Friends quasi durch deutschsprachige Schauspielhäuser zu touren. Viel wichtiger ist dem gesamten Team,
die Menschen dazu zu bringen, sich mehr mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen.
Oder wie es Darsteller Albin ausdrückt.
Ich denke mir, wir beschäftigen uns das ganze Leben lang mit dem Thema. Dabei finde ich das ein bisschen komisch, weil leben tun wir lang genug, sterben tun wir nur kurz, tot sind wir danach.
Tja, so kann man das auch sehen. Albin aus der Produktion Death and All His Friends. Premiere ist morgen am Schauspielhaus Graz. Und jetzt schauen wir in die Feuilletons der gedruckten Zeitungen vom Freitag. Arno Ozesek hat sie schon gelesen.
Warnung vorab. Falls Sie Barack Obama für einen alternden schwarzen Mann halten, der zu viel Aufmerksamkeit genießt, und wenn Ihnen das britische Königshaus egal ist, wird Ihnen die heutige Kulturpresseschau auf die Nerven gehen. Allerdings sind Obama und Charles III. Die Hauptfiguren in den aktuellen Feuilletons und wir wollen uns um sie kümmern. Im Stile eines royalistischen Fachblatts veröffentlicht die Tageszeitung anlässlich von Charles' Krönung am Samstag eine Würdigung, ganz ohne ironische Untertöne. Dominic Johnson betont, die Krönung wird ein intimes Weltereignis. Sie ist elitär und populistisch zugleich, verbindet jahrtausendealte Rituale mit den Realitäten der Gegenwart. Und näher heißt es, der intimste Teil der Zeremonie ist die Salbung, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Sie ist ein alttestamentarisches Ritual, wonach der König direkt von Gott geweiht wird, mit einer heiligen Ölmischung, gegossen aus einem besonderen Gefäß mit einem besonderen Löffel. Die Ölmischung von Charles III. Ist erstmals rein vegetarisch. Und das Öl stammt von einem Olivenhain am Ölberg, nicht nur eine der heiligsten Stätten mehrerer Weltreligionen, sondern auch die Grabstätte von Charles' Großmutter väterlicherseits, Prinzessin Alice von Battenberg. Die Mutter von Prinz Philipp, dem Ehemann der verstorbenen Queen, war eine Cousine des letzten deutschen Kaisers und wird heute in Israel als Retterin verfolgter Juden in Griechenland während der deutschen Besatzung als eine der Gerechten geehrt. Bitteschön, das sind in der Tat Zusammenhänge von symbolischem Schwergewicht. Im Übrigen empfiehlt Johnson, vergesst am Samstag den Zirkus um die Royals. Vergesst die Diamanten, die purpurnen Roben, die goldene Kutsche, die prächtigen Uniformen. Was wichtig ist, das sieht man nicht und darüber spricht man nicht. Das ist das Schöne an diesem Weltereignis. Um es zu begreifen, hält man einfach still. Samt und Thron warten schon, reimt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gina Thomas befasst sich mit der neuen Liturgie und den multireligiösen Aspekten der Krönungszeremonie. So wird etwa die Epistel, sprich Schriftlesung, von Rishi Sunak bestritten, dem ersten Hindu-Premier Großbritanniens. Theologische Kenner monieren allerdings, so Thomas, dass die ausgewählte Stelle aus dem Kolosserbrief mit dem Loblied auf Christus als Ebenbild des unsichtbaren Gottes, durch den alles erschaffen sei, was im Himmel und auf der Erde ist, kein leichtes sei für einen Hindu, wie sich manche aufgeschlossene Christen denn überhaupt eine stärkere Anerkennung anderer Glaubensrichtungen gewünscht hätten. Flapsiger äußert sich in der Süddeutschen Zeitung der Schriftsteller Gary Disher über die Atmosphäre am anderen Ende der Welt. Zwei Themen beherrschen die australischen Medien, ob gedruckt, ob in Radio oder Fernsehen, Tage, wenn nicht gar wochenlang. Ein Spieler im Australian Football schürft sich das Knie auf und ein Mitglied des britischen Königshauses stirbt, heiratet oder benimmt sich daneben. Unsere Sportbesessenheit ist erklärlich, wenn auch bedauerlich. Besorgniserregender scheint mir, wie sehr sich meine australischen Mitmenschen für das britische Königshaus interessieren. Der SZ-Autor Disher resümiert, Charles III. Ist auch Oberhaupt der Australier. Vielen Dank, das ist sehr unterhaltsam. Aber sonst? Und rechnet mit seinen Landsleuten ab, die an der konstitutionellen Monarchie festhalten. Unser Mythos zeichnet den echten Australier als rebellisch, egalitär und mit großem Misstrauen gegenüber allen Autoritäten. In Wahrheit sind viele Australier allerdings zutiefst obrigkeitshörig und konformistisch und träge. Oha, jetzt sind wir fast am Ende, ohne Barack Obamas Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz-Arena gestreift zu haben. Ihm dürfte das gefallen, er bekommt keine gute Presse. In der FAZ etwa bespöttelt Claudius Seidel Obama als unvergleichliches Showtalent. Er ist der Magier, der Zauberkünstler. Würde er behaupten, dass 2 mal 2 4 ergibt, würde man denken, wie recht er hat und dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle das mit diesem Nachdruck sagten. In der Tageszeitung Die Welt hält Jörg Wiemer-Lasena fest, die Karten waren teuer, die Einsichten eher schlicht. Allerdings, so die Taz, der wir hiermit das letzte Wort reichen, Helene Fischer ist teurer.
Arno Zissig mit der Fazit Kulturpresseschau. Und ganz ohne Helene Fischer geht diese Fazitausgabe zu Ende. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche Ihnen eine gute Nacht.